SWR 2 Leben.
Auf der Fahrt zu Alejandro Quesada. Der 42-Jährige wohnt südlich von Amsterdam. Dass er von Chile in die Niederlande adoptiert wurde, haben ihm seine Adoptiveltern schon erzählt, als er noch klein war. Aber er hatte keine Ahnung, unter welchen Umständen. Das hat er erst Jahrzehnte später nach langer Recherche herausgefunden.
Y nací en el año 79 y cuando yo nací en la casa de mi mamá.
Ich bin 1979 im Haus meiner Mutter geboren, so 20 Kilometer von Payaco entfernt.
Payaco ist eine Kleinstadt im Süden von Chile.
Cuando nací, mi mamá perdió mucha sangre, entonces tenía que ir al hospital.
Bei meiner Geburt hat meine Mutter viel Blut verloren und musste ins Krankenhaus fahren.
Llegó al hospital.
Sie erinnert sich, dass in ihrem Zimmer eine Mitarbeiterin des Krankenhauses, eine Sozialarbeiterin und eine holländische Nonne erschienen. Meine Mutter gab mir noch die Brust gegen 11 Uhr abends. Am nächsten Morgen fragte sie nach ihrem Sohn. Er ist gestorben, antworteten sie ihr. Wie denn das? Er war doch total gesund.
Alejandro macht einen tiefen Atemzug.
Bueno, aquí está el muerto, sentado.
Und hier sitzt der angeblich Tote, sagt Alejandro sarkastisch. Auch ihm wurde eine falsche Geschichte erzählt und lange Zeit hat er sie geglaubt.
Solamente sabía que mi mamá no tenía suficiente.
Ich dachte, meine Mutter hatte nicht genug Geld, um mich großzuziehen.
Tenerme a su lado,
und es sei ihr Wille gewesen, dass ich ins Ausland kam.
Y por voluntad ella, yo fui al extranjero.
...1997 reist Alejandro das erste Mal nach Chile. Da ist er 18 Jahre alt. Seine Adoptiveltern können die niederländische Nonne ausfindig machen, die ihn seiner Mutter geraubt hat. Sie wohnt noch immer in Chile. Die Nonne selbst bringt ihn zu seiner leiblichen Mutter. Vermutlich ist sie sich sicher, die Sprachbarriere werde verhindern, dass Alejandro von den wahren Hintergründen seiner Adoption erfährt.
La primera conexión que yo también tenía, que es bonito, pero también es un sufrimiento porque uno.
Die erste Kontaktaufnahme war schön, aber es war auch sehr schmerzhaft, denn ich konnte ja nicht mit ihnen kommunizieren. Ich hatte so viele Fragen.
Totalmente un shock, yo creo, como no lloraba.
Ich war wie unter Schock. Meine Mutter weinte und weinte. Sie hatte ja bis dahin gedacht, dass ich tot sei. Was ich da ja noch nicht wusste. Bei meiner Mutter war mein kleiner Bruder, der mit den Hühnern spielte und einige Kekse knabberte, sowie ihr Mann und meine Großmutter. Nach 30 Minuten sagte die Nonne, wir gehen jetzt. Aber warum, fragte ich. Es ist besser so.
Es sollten noch weitere 13 Jahre vergehen, bis er die Puzzleteile zusammensetzen kann. In diesen 13 Jahren fliegt Alejandro immer wieder in sein Geburtsland. Im Alter von 31 Jahren, mittlerweile hat er eine eigene Familie, beschließt er, mit seiner Frau und seinem ersten Kind für einige Monate nach Chile zu ziehen und von dort aus zu arbeiten. In der Nähe seiner Mutter mietet die Kleinfamilie ein Haus.
Das erste Mal in meinem Leben hatte ich meine Mutter bei mir zum Frühstück sitzen. Für jede Person das Normalste der Welt. Für einen Adoptierten aber nicht. In dieser Zeit fing ich auch an, die Sprache besser zu beherrschen. In 3 Monaten hat sie sich erheblich verbessert. Es war hart, doch ich wollte sie einfach sprechen. Eines Tages beim Frühstück erzählte meine Mutter eine Geschichte und plötzlich verstand ich alles. Und dann sagte sie mir, Sohn, du bist nicht nach Holland gekommen, weil ich es so wollte. Die Nonne, eine Mitarbeiterin im Krankenhaus und die Sozialarbeiterin haben mir gesagt, du seist tot.
dijeron que tú había muerto.
Alejandro senkt gequält den Blick. Man sieht ihm den Schock noch an, der ihm in jenem Moment in die Glieder gefahren sein muss. Zurück in Holland sei er erst einmal in eine tiefe Krise gestürzt.
Ich habe an nichts mehr Anteil genommen. Das war schrecklich. Ich habe angefangen, jede Menge Alkohol in mich hineinzuschütten, in Kombination mit Kokain. In jenem Moment wollte ich einfach nur sterben, nicht mehr da sein.
Alejandro findet eine Therapeutin, bei der er eine Hypnosebehandlung beginnt. Die Sitzungen helfen ihm dabei, sich wieder zu fangen. 2014 zieht er für 5 Jahre nach Chile.
Junté mis cosas y yo fui a Chile. Porque ahora yo dije, voy a investigar.
Ich wollte jetzt alles erforschen, was mit meiner Adoption zu tun hatte und wer involviert war. Ich war wirklich bereit, das Land auf den Kopf zu stellen, um zu erfahren, wer die Verantwortlichen in meinem Fall waren.
Er findet heraus, dass er nicht das einzige Baby war, das die holländische Nonne illegal zur Adoption ins Ausland vermittelt hat. Über ihre Motive ist sich Alejandro bis heute unklar. Die Sozialarbeiterin, die bei seinem Raub mitgeholfen hat, habe jedenfalls gut daran verdient, ergab seine Nachforschung. Andere vermutlich auch.
Das ganze öffentliche System war involviert. Das heißt Krankenhäuser, Notare, Rechtsanwälte, Richter. Das öffentliche System, das eigentlich dazu da ist, Menschen zu schützen, klaute Kinder und schickte sie ins Ausland.
Die chilenische Presse wird auf Alejandros Fall aufmerksam. 2016 erscheint die erste erschütternde Reportage in Tele 13, einem chilenischen Fernsehkanal. In der Reportage kommt auch Alejandros leibliche Mutter zu Wort.
Für mich ist es sehr schmerzhaft, diese Geschichte zu erzählen. Ich bin Mama von 5 Kindern, doch eines ist für tot erklärt worden, mein erstes Kind.
Perhaps connect with your mother. Michelle, dass du mit der Mutter connecten.
2018 gründet Alejandro zusammen mit Jessica Pinchera und Maria Angelica Stoddart die Organisation Chilean Adoptees Worldwide, kurz CAV. Sie hat das Ziel, chilenischen Adoptierten in Europa dabei zu helfen, ihre leiblichen Eltern zu finden. Wie Alejandro sind Jessica und Maria Angelica ebenfalls aus Chile adoptiert. Jessica nach Belgien und Maria Angelica nach Schweden.
Jessica habe ich durch eine Gruppe bei Facebook kennengelernt. Und Maria Angelica lebte auch in Holland. Eine Freundin von ihr hat uns in Kontakt gebracht.
Etwa einmal im Monat treffen sich die drei in Alejandros Homeoffice, um sich über ihre Ergebnisse auszutauschen, wie an diesem Wochenende. Maria Angelica zeigt auf die lange Liste der chilenischen Adoptierten, die ihre Eltern suchen. Ohne Namen zu nennen, denn Datenschutz hat oberste Priorität. Annähernd 500 Personen haben sich bisher an die Organisation gewandt. Doch sie gehen von rund 20.000 chilenischen Kindern aus, die zwischen Mitte der 1970er bis Mitte der 90er Jahre ins Ausland adoptiert wurden. Maria Angelica war bereits 8 Jahre alt, als sie nach Schweden adoptiert wurde.
Ich bin vergewaltigt worden. Und ich kam nach Nacimiento, in ein kleines Dorf südlich von Concepción. Dort war das einzige Krankenhaus in der Gegend. Heute wissen wir, dass viele Kinder von dort in viele Länder adoptiert wurden, insbesondere nach Italien.
Bei ihrer Vergewaltigung ist Maria Angelica 6 Jahre alt. Vom Krankenhaus kommt sie in ein Heim und die Vermittlung nach Schweden wird eingeleitet. Ihre leibliche Mutter weiß damals nicht, wo sie ist. Die dritte im Bunde, Jessica, 1983 in der chilenischen Stadt Concepción geboren, hatte eine schöne Kindheit in Belgien und lange nichts in Frage gestellt.
Seit 2 Jahren weiß sie mehr darüber, welches Leid ihre Herkunftsfamilie erlebte. Jessica wird wie Alejandro als Baby aus dem Krankenhaus geraubt. Sie wird aber nicht für tot erklärt, sondern verschwindet einfach. Die verzweifelt suchende Mutter lässt man einfach auflaufen. Unterstützung von Polizei oder Behörden bekommt sie nicht.
The damage that she had in her heart and still have today.
Als ich mit eigenen Augen sah, was für ein Schaden im Herzen meiner Mutter entstanden war, bis heute war ich schockiert.
It hurt her so much and
es tat ihr so weh.
Affects also my brother,
und auch meinem leiblichen Bruder.
He's 4 years older than me,
er ist 4 Jahre älter als ich.
And he can still remember it.
Er kann sich immer noch erinnern.
So if he was young, he didn't speak about
er hat 6 Jahre lang nicht gesprochen, denn er war total traumatisiert.
Because he was really traumatized.
Sie haben nach mir gesucht, doch es war aussichtslos.
It was really a mission impossible for them to look for me.
Nur 1% der Fälle, die wir bearbeiten, ist legal abgelaufen. Wir haben jetzt 2 oder 3 Fälle gefunden, bei denen die Adoptiveltern sogar an dem illegalen Prozess beteiligt waren. Aber die meisten Adoptiveltern hatten keine Ahnung.
In Noordwijk an der Küste, knapp 50 Kilometer südwestlich von Amsterdam, treffe ich Christina del Carmen Dreischer. Auch sie hat Kontakt zu CAF aufgenommen, um mehr über ihre Adoption herauszufinden. Wie Alejandro ist sie 1979 geboren, ebenfalls in Südchile, in Osorno. Mit 5,5 Jahren wurde sie nach Norddeutschland adoptiert.
Ich bin bis zum 6. Lebensmonat bei meiner Mutter geblieben, auf dem Land. Und dann ist sie aber gestorben. Und sie wissen auch nicht genau, warum. Irgendwas war mit dem Gehirn nicht in Ordnung. Ob das ein Hirnschlag war oder so, das konnten sie nicht genau sagen.
Im Sommer 2020 ist Christina mit Mann und Kind nach Holland gezogen. Sie führt mich in ihr kleines Häuschen, unweit vom Strand. Küche und Wohnzimmer gehen ineinander über. Bei ihren Adoptiveltern hat Christina Tennis, Ballett und Klavier gelernt. Sie zeigt mir eine Aufnahme ihres Klavierspiels. Christina lässt sich auf dem Stuhl unter einer Kuckucksuhr nieder und setzt ihre Geschichte fort. Sie ist verworren, voller Fragezeichen. Nachdem ihre Mutter gestorben ist, muss sie laut chilenischem Gesetz zu ihrem Vater. Doch beim Vater lebt ihre Großmutter väterlicherseits, die sie schlägt. Daran kann sich Christina sogar noch diffus erinnern.
Und mein Vater, der konnte das nicht auffangen, hat aber gesehen, ich brauche eigentlich einen Schutz und hat erstmal geguckt, dass ich dann zu seinem Bruder komme, zu meinem Onkel quasi. Und der hatte dann 2 Kinder, 2 Buben, wo ich dann immer das Gefühl hatte, später, das waren meine Brüder. Und nachher stellte sich dann raus, das waren eigentlich meine Cousins. Also echt meine Cousins, an die ich mich noch so richtig schön erinnern kann. Die fehlten mir. Leibliche Geschwister habe ich leider nicht.
Eines Tages holt ihr Vater sie beim Onkel ab und bringt sie zu einer Kirche. Dort gibt es eine Art Kinderhort.
Zumindest habe ich das Bild noch so vor mir, dass ich dann irgendwie vor der Kirche stehe, auf der Treppe und so. Und er dann sagt, du gehst da schon mal rein, ich klopfe an die Tür, da kommt dann gleich jemand und ich komme dich später dann wieder abholen. Das ist so das, wo ich quasi eine letzte Erinnerung habe eigentlich an ihn. Weiß nur eben diese Art Furcht, ich wollte eigentlich gar nicht da rein, ich wollte eigentlich eben warten, bis mein Vater kommt. Nicht? Und irgendwie diese Furcht, irgendwie war das dann ein ganz merkwürdiges Gefühl. So ein bisschen, ja, Leere. Dunkelheit auch irgendwie plötzlich so, nicht wissen, so wie so ein Schatten kam über alles rüber. Und dann habe ich eigentlich nur noch so wie in so ein Trance, geht das Leben weiter.
Während die anderen Kinder abends aus dem Kirchenhort abgeholt werden, holt die kleine Christina niemand ab. Was ist passiert? Hat ihr Vater sie einfach ausgesetzt oder verkauft?
Ich habe dann im Nachhinein gehört, die väterliche Seite, also mein Onkel, die Familie und auch die mütterliche Seite, alle haben mich gesucht. Ich kämpfe auch ein bisschen mit dem Gefühl, soll ich jetzt so richtig sauer sein auf meinen Vater oder eben wusste er es einfach nicht anders.
Befragen kann Christina ihren leiblichen Vater nicht mehr. Er ist inzwischen gestorben. Nach einem kurzen Aufenthalt in einem Kinderheim wird Christina dann an ein Ehepaar aus Deutschland zur Adoption vermittelt.
Und ich bezweifle dann eigentlich darum, dass mein Vater die Adoptivpapiere überhaupt unterschrieben hat, weil es ist nicht seine Unterschrift drunter. Sein Name ist zwar drauf, aber nicht der Name von meiner Mutter.
Fremd, entwurzelt, fehl am Platz sind die Worte, die immer wieder fallen, wenn Christina über ihre ersten Jahre in Deutschland spricht. Ihr Verhältnis zu ihren Adoptiveltern beschreibt sie bis heute als kühl und distanziert.
Was es noch schlimmer gemacht hat, ist, dass ich mit meinen Adoptiveltern nicht reden konnte drüber. Ich hatte in der ersten Zeit viele, viele Albträume und ich durfte mich nicht mitteilen. Und dann habe ich mich einfach angefangen zu verschließen. Hatte auch schon Angst, immer dann was zu sagen, weil es wurde dann immer gesagt, ja, es bildest du dir alles nur ein. Woran ich mich jetzt gerade noch erinnern kann, ist eben, dass ich dann am Anfang probiert habe, meine Hautfarbe wegzuschrubben. Ich habe einfach gemerkt, ich bin irgendwie anders, ich sehe anders aus. Warum muss ich jetzt diese braune Hautfarbe haben? Offiziell hat natürlich keiner was frontal so gesagt, nicht? Aber so hinter verschlossenen Türen habe ich doch sehr viel mitbekommen. Irgendwie beim Tennisverein oder so oder irgendwo im Sportclub da, hier und da. Nicht? Und eben, ja, warum mussten sie sich so eine holen? Nicht? Oder meine Mutter wurde mal öffentlich dann angefragt, eben, ja, mit wem sie denn geschlafen hätte, eben, dass ich, weil ich so dunkel bin.
Christina verweilt gerne in den gemütlichen Cafés am Strand von Noordwijk. Innerhalb der anderthalb Jahre, die Christina jetzt in Holland lebt, hat sie die Sprache gut gelernt. Verträumt schaut sie auf das Meer hinaus. Auch wenn ihre leiblichen Eltern bereits gestorben sind, wenigstens hat sie den Rest ihrer chilenischen Familie wiedergefunden.
Das ist so ein schönes Gefühl, so, ja, angenommen. Kann man nicht so gut in Worte fassen. Das ist überwältigend, ja. Optisch passt man voll rein und dann fehlt ja aber das Sprachliche dann wieder, das sprachliche Pendant, wo man wieder nicht reingepasst hatte. Das war dann wieder so ein bisschen
Alejandro hat einen Hinweis bekommen, dass die Nonne, die ihn damals in die Niederlande vermittelt hatte, inzwischen in einem Kloster im nordholländischen Egmond lebt. Gerne möchte ich sie treffen und zu den Adoptionen befragen. Meinen Recherchen zufolge sollen im Hauptkloster in Egmond nur Mönche leben. Ich bitte Christina, in dem Kloster anzurufen und sich zu erkundigen, ob sie dort auch Nonnen beherbergen. Im Anschluss gibt sie mir das Gespräch wieder.
Ein hele feine guten Morgen. Ich habe eine Frage. Ist er ein Nonne in dem Haus? Einen feinen guten Morgen. Ich habe eine Frage. Gibt es bei Ihnen eine Nonne im Haus? Sagt sie. Ja. Danach war selbst für niederländische Verhältnisse eine sehr lange Pause entstanden.
Ich nehme den nächsten Zug Richtung Egmond in Nordholland. Einige Stunden später befinde ich mich schon auf der Klosteranlage der Benediktiner. Ein rotbrauner Gebäudekomplex, abgeschirmt von hohen Bäumen. Einige Krähen fliegen über das Dach. Ich lasse mein Aufnahmegerät in meiner Jackentasche laufen, während ich an der Eingangstür klingele. Ein bärtiger Mann öffnet mir die Tür. Ich frage nach der Nonne Gertrude. Er fängt an zu stammeln, dreht sich zu einer älteren Dame um und fragt sie, hier leben keine Schwestern, oder? Sie sagt, nein, das Kloster für Nonnen befindet sich einige Kilometer von hier entfernt. Die beiden erklären mir umständlich den Weg. Die paradoxe Aussage kommt mir merkwürdig vor. Laut des Telefonats leben hier Nonnen. Doch die beiden an der Tür verneinen es, aber erst nach einigem Zögern. Zurück in Amsterdam bereiten sich Alejandro, Maria Angelica und Jessica auf ihre erste internationale Konferenz vor, die sie online mit Politikern aus Belgien, Schweden und Dänemark Ende Oktober durchführen. Die dänische Lokalpolitikerin Christina Birkemose sagt in der Konferenz,
It is an international Es ist ein riesiger Skandal, der passiert ist. Und für mich liegt hier eine Verletzung der Menschenrechte vor. Und wir müssen das Thema dieser Adoptionen ins Europäische Parlament bringen. Wir müssen Verantwortung dafür übernehmen, die Identität der chilenischen Adoptierten zu finden, für die, die das wollen. Weil wir haben geschehen lassen, was geschehen ist.
Der schwedische Politiker Jon Torbjörnsson spricht von rund 2200 Adoptierten aus Chile nach Schweden. In Deutschland ist bisher keine Zahl bekannt, da viele Adoptionen privat arrangiert wurden und bei den Ämtern nicht registriert sind. Alejandro, Jessica und Maria Angelica wissen durch ihre eigene Geschichte, wie heilsam es ist, sich mit der eigenen Herkunft auseinandersetzen zu können. Die Unterstützung anderer Adoptierter ist ihnen auch deshalb zu einer Herzensangelegenheit geworden.
The whole idea that my adoption was illegal.
Es hat mich echt umgehauen, dass meine Adoption illegal war. Und viele Leute wissen nicht, wie alles abgelaufen ist. Wir haben jetzt eine Menge Informationen gesammelt. Und wir müssen das teilen. Wir müssen andere Adoptierte informieren. Weil sie oft glauben, dass es der Fehler ihrer Mutter war. Die Mutter, die ihr Kind weggegeben hat. Wir können nicht einfach die Hände in den Schoß legen. Das ist wirklich unmöglich.
Maria Angelica fügt hinzu:
I would not want anybody else to go through what I've gone through.
Ich will nicht, dass irgendjemand das durchmachen muss, was ich durchgemacht habe. Ich glaube fest daran, dass jeder das Recht auf seine Identität hat. Das betrifft auch meine Kinder. Wenn meine Identität nicht existiert, dann haben sie auch keine Geschichte, mit der sie sich identifizieren können. Wenn ich jemandem helfe, seine Identität zu finden, macht das einen riesigen Unterschied für zukünftige Generationen.
Auch Christina ist sich sicher, dass sie ihr Trauma an ihre 9-jährige Tochter weitergegeben hat.
Sie kann schlecht von mir loslassen, also sie hängt an mir. Wir schlafen auch zusammen in einem Bett. Man sagt zwar, es geht dann auch später vorbei. Wissenschaftler sagten eben, es gibt dieses Adoptionstrauma. Gibt es auf jeden Fall. Mein Mann geht zum Glück locker mit um, aber es ist schon auch eine Herausforderung.
Wir sehen an den Personen, denen wir helfen, dass 75-80% psychisch irgendwie geschädigt sind. Es gibt keine adäquate Unterstützung für sie. Sowas existiert nicht.
Alejandro will Aufklärung und Gerechtigkeit. Und dass die Politik in Chile und in Europa Verantwortung dafür übernimmt, was passiert ist.
Das Thema gerät jetzt erst ins Bewusstsein. Wir dürfen nicht zulassen, dass das weiter passiert und dass es keine Nachsorge gibt. Wir sind nicht gegen Adoption, aber wir sind dagegen, dass ein Kind wie eine Ware behandelt wird.